Wenn ich zu einem Coach gehe und sage, also ich bin über 3 Monate wirklich erschöpft und habe Hoffnungslosigkeit oder komme nicht mehr aus dem Bett, dann sollte der Coach oder die Coachin wissen, das ist ein absoluter Grenzbereich, gehört eigentlich in die Therapie, weil da höchstwahrscheinlich eine Diagnose vorliegt. Sollte also zu einem Facharzt, in Anführungszeichen, Fachärztin, ne, zu einer Fachperson. Wenn es aber andersrum ist, dass eine Person sich einen Psychotherapieplatz sucht oder eben eine psychologische Beratung und Sachen sagt, wo man denkt so, nee, da könnte ich eigentlich keine Diagnose vergeben, sollte das in den Coaching-Bereich. Na, und das ist eigentlich diese klare Grenze zwischen Coaching und Therapie. Bei Therapie können ganz klar nach unserem Klassifizierungssystem, dem ICD-10, Diagnosen vergeben werden. Und Menschen, die Coaching machen, sollten definitiv im Coaching-Bereich keine Diagnose coachen lassen.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag, mein Name ist Sven Häusler und dies ist schon die zweite Folge zum Thema Coaching. Großes Thema und eine Zeit lang konnte man fast meinen, Coaching sei das neue Yoga. So geradezu inflationär schwirrte dieser Begriff in der Welt herum. Aber ihr habt ja uns, um diese Welt für euch ein bisschen aufzuräumen und Klarheit in euer Dasein zu bringen. Wie immer habe ich Unterstützung dabei. Sie ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, Coachin, Autorin und Podcasterin. Sie ist Gründerin von microhabit.de und Co-Gründerin der von Junge Coaching Akademie. Als Botschafterin für Achtsamkeit und mentale Gesundheit arbeitet sie mit der Meditations-App Headspace zusammen. Sie lebt und arbeitet in Berlin und sie ist natürlich noch viel, 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 viel mehr, wie immer bei diesen Menschen, die wir hier zu sitzen haben. Herzlich willkommen, Miriam Junge.
Dankeschön.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
Sehr, sehr gerne.
Hat das alles so gepasst?
Das hat alles absolut so gepasst. Es klingt immer so viel, klingt so hochtrabend, sind aber alles Dinge, die mir einfach wahnsinnig viel Spaß machen. Das ist der Antreiber.
Ey, wenn das zusammenkommt, wenn etwas Beeindruckendes und dennoch Spaß macht, ist ja sehr perfekt eigentlich. Miriam, wir haben schon gerade ganz kurz drüber gesprochen. Du hast uns ein kleines Highlight mitgebracht, ein Erlebnis, was du gerne teilen würdest.
Ja, ich war letzte Woche auf einem Geburtstag von einem engen Freund und habe da eine ganz alte Freundin, mit der ich über Jahre keinen Kontakt hatte und wir auch mal so ein bisschen, also wir hatten keinen Zwist, aber wir haben uns eben durch eine Trennung irgendwie so aus den Augen verloren und da ist man natürlich irgendwie so auch loyal oder auch dann eben so ein bisschen parteiisch. Und das war wie so ein Aufeinandertreffen zweier Magnete. Also wir haben uns einfach so den ganzen Tag und Abend dann unterhalten und das war so ein schönes Gefühl von, das Leben dreht sich irgendwie weiter und Menschen, die so eine gleiche Meinung, Energie, keine Ahnung was haben, treffen sich doch irgendwie im Universum wieder. Und das war was ganz Beseelendes für mich. Und ich bin danach total glücklich daraus gegangen und hatte irgendwie mehr Zuversicht und Vertrauen ins Leben, dass sich die Dinge irgendwie schon auch ergeben können. Und das war wirklich ein Highlight für mich.
Voll schön. Das ist wirklich so schön. Und ich habe es in einer der letzten Folgen was ganz Ähnliches erzählt. Eben auch so eine Begegnung nach Jahren ohne Kontakt und diese Vertrautheit, die damit, man kann so nahtlos anknüpfen.
Ja, genau.
Das fühlt sich so toll an, so, ja, schön. Ich mag das auch sehr, sehr, sehr gerne. Und bei allem Bewusstsein dafür, dass eine gemeinsame Vergangenheit nicht zwangsweise bedeuten muss, dass das im Hier und Jetzt trotzdem noch Bestand hat oder ne, also so, das ist ja so ein Wert. Es ist schön, das zu haben, aber man darf trotzdem auch Freundschaften immer wieder neu auf den Prüfstand stellen.
Genau.
Und so.
Genau.
Und trotzdem hat es natürlich was wahnsinnig Schönes und Vertrautes und
ja, und auch dieses Wort so sagt niemals nie, ne? Also diese Sachen, die dann doch wieder zusammenfinden oder es gibt ja so Momentaufnahmen, wo man denkt so, boah, nee, nie wieder, sowas passiert mir nie wieder. Oder auch andersrum, das ist durch. Das ist halt alles offen im Leben und wenn man dem irgendwie so offen begegnet, kann man da schon ganz viele auch schöne Erfahrungen sammeln.
Mhm. Total, sehr schön. Danke fürs Teilen.
Sehr gerne.
Ich hab ein unspektakuläres Highlight, aber es ist ja auch so ein bisschen Sinn der Sache, dass es auch um unspektakuläre Dinge geht. Ich gönne mir mehr Nachlässigkeit. Ich bin ein bisschen großzügiger mit mir. Ich habe eine Neigung zur Perfektion.
Das kenne ich.
Und ne, ich versuche so hier und da zu sagen, hey, weißt du was, müssen auch nicht immer 110% sein, 100 ist auch cool, oder nicht 100, sondern auch 90, so, es darf auch mal was dabei sein. Wenn too perfect, lieber Gott böse, wer hat das gesagt, eine Künstlerin hat das gesagt, ich reiche es nach, fällt mir gerade nicht ein. So, das gönne ich mir ein bisschen mehr.
Das ist schön. So Nachsicht und liebevoller Umgang mit sich selbst macht das Leben ja auch irgendwie so ein bisschen sanfter, ne?
Ja, ich finde es gerade ganz angenehm. So, ist wirklich eine Herausforderung, finde ich, weil man, du hast es ja gerade gesagt, du liebst, was du tust und man tut die Dinge halt eben mit Leidenschaft, mit Liebe dafür und so. Aber ich versuche rauszufinden oder für mich zu definieren, dass das kein Widerspruch sein muss.
Mhm.
So. Du warst schon mal bei uns zu Gast bei Freunde fürs Leben 2019. Da warst du bei der Folge von Laut gedacht, unser Interviewformat auf YouTube.
Das stimmt, da war ich noch ganz klein.
In meinen jungen Jahren. Und da warst du aber als Psychotherapeutin und hast so einen Einblick gegeben in deine Arbeit und wie sowas auch abläuft, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wie ist das, wenn ich zu einer Therapie gehe? Was erwartet mich da? So ganz gegenständlich, was sind die Abläufe? Jetzt bist du neu hinzugekommen, auch als Coachin tätig oder wahrscheinlich auch schon seit etlichen Jahren. Wie kam es dazu?
Das ist eigentlich auch ein Weg, den mir mein hohes Bedürfnis an Zufriedenheit eröffnet hat. Und ich habe schon meine Coaching-Ausbildung während meiner Arbeit in der Unternehmensberatung. Also ich habe nach dem Studium 1,5 Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet, um mir das Geld für meine Psychotherapeuten-Ausbildung zu verdienen. Und da dachte ich so, ach, ich will jetzt nicht nur so in dieses Wirtschaftsding da rutschen, und habe eben eine Coaching-Ausbildung gemacht und fand das einfach sehr viel spannender, weil da auch irgendwie die Arbeit am Menschen nochmal mit drin war, als dieses ganze fachliche, sachliche. Und ich habe dann 2014 meine erste Firma gegründet, die hieß Junge und Kollegen. Und da habe ich diesen großen Need gespürt, das direkt nach meiner Approbation war das, dass ich gar nicht zufrieden war mit dieser Arbeit als Psychotherapeutin, weil gefühlte 60-70% mit Bürokratischem zu tun hatte. Also ich musste Anträge schreiben, ich musste mit den Krankenkassen telefonieren, ich musste Abrechnung machen, und das waren Sachen, die haben mir wirklich dieses Bild von, ich will Psychotherapie machen oder Psychotherapeutin werden, also ganz viel und ganz eng mit Menschen arbeiten und helfen, total verhagelt, weil ich wirklich nicht gut bin in Bürokratie. Und dann habe ich Junge und Kollegen gegründet, und das war eben ein Teil, also die Aufgabe meiner Firma war, genau dieses ganze Bürokratische von Psychotherapeuten fernzuhalten, damit die nur noch therapieren können, sich ihre Slots buchen können und dieser ganze bürokratische Teil eben von Jungen und Kollegen übernommen wird. Und da habe ich dann 3 Jahre in Geschäftsführung gemacht, und da hat mir aber total gefehlt, mit Menschen zu arbeiten. Und da man aber als Psychotherapeutin wirklich sehr verlässlich wöchentlich da sein muss, und ich das in den 3 Jahren Geschäftsführung einfach so nicht machen konnte, bin ich eben in diesen Bereich Coaching gegangen, weil ich das eben auch online machen konnte. Da ging es nicht um Störungen. Das heißt, das war auch nicht so belastend für mich. Ich brauchte in dem Fall eben auch nicht selbst so viel Therapie oder Supervision, weil es wirklich eher um die Themen ging, die nach vorne gerichtet sind, als über Psychotherapie, die eigentlich sehr viel in der Vergangenheit anfangen. Mhm. Also, ne, die Tiefe war anders. Und da habe ich so ein Fable für Coaching entwickelt, aber natürlich irgendwie mit psychologischem Hintergrund. Also eben immer so auch an den Grenzen zu Therapie, aber deutlich abgegrenzt. Also wenn ich gemerkt habe, da kommt ein Klient, der Unterschied im Coaching nennt man Personen, die kommen, Klienten, und in der Therapie, weil sie eine Diagnose haben, Patienten. Mhm. Und dadurch, dass diese Abgrenzung zwischen Coaching und Therapie natürlich stattfinden musste und ich natürlich genau weiß, wo da die Grenzen liegen, konnte ich eben dann auch sagen, wir können nur diese und diese Themen im Coaching behandeln. Und da ging es eben nicht um Burnout, sondern da ging es wirklich eher darum, Stressmanagement zu lernen oder sich neue Ziele zu setzen oder bestimmte klare Ziele, die man jetzt vor allem im Job hat, mit sich zu vereinen und um für Zufriedenheit im eigenen Leben zu sorgen.
Okay, und das sind das da kommen wir jetzt auch schon in den Bereich, was ist denn eigentlich der Unterschied? Wie definiert sich das denn? Also gehe ich in die Therapie, wenn ich quasi eine Krankheitsdiagnose habe und Coaching ist eher prophylaktisch? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das kannst du dir so vorstellen und es ist ganz spannend, dass du das fragst, denn ich habe letzte Woche auf Instagram gepostet, dass ich wieder Coachingplätze habe und es haben sehr schnell sehr viele Leute gefragt, woher soll ich denn wissen, ob ich Therapie oder Coaching brauche? Mhm. Und ich finde diese Frage total spannend, weil ich darüber noch nie nachgedacht habe, denn ich gehe ja auch nicht zu einem Arzt und sage, ich habe die und die Diagnose, sondern es ist der Job des Arztes oder der Ärztin zu beurteilen, was es ist. Und so ist es natürlich auch bei Psychotherapie und auch bei Coaching. Wenn ich zu einem Coach gehe und sage, also ich bin über 3 Monate wirklich erschöpft und habe Hoffnungslosigkeit oder komme nicht mehr aus dem Bett, dann sollte der Coach oder die Coachin wissen, das ist ein absoluter Grenzbereich, gehört eigentlich in die Therapie, weil da höchstwahrscheinlich eine Diagnose vorliegt. Sollte also zu einem Facharzt, in Anführungszeichen, Fachärztin, ne? Zu einer Fachperson. Wenn es aber andersrum ist, dass eine Person sich einen Psychotherapieplatz sucht oder eben eine psychologische Beratung und Sachen sagt, wo man denkt so, nee, da könnte ich eigentlich keine Diagnose vergeben, sollte das in den Coaching-Bereich. Ja, und das ist eigentlich diese klare Grenze zwischen Coaching und Therapie. Bei Therapie können ganz klar nach unserem Klassifizierungssystem, dem ICD-10, Diagnosen vergeben werden. Und Menschen, die Coaching machen, sollten definitiv im Coaching-Bereich keine Diagnose coachen lassen.
Okay.
Und das sollten auch Coaches wissen. Und das ist immer so dieser schmale Grat, dass Coaches da irgendwie gerne mal, sagen wir mal, so ein kleines Trauma mit behandeln.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das, was du beschreibst, setzt ja voraus, dass beide voneinander wissen oder auch genug informiert sind. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht in der Psychotherapie viele vielleicht so ein bisschen von oben herab aufs Coachen schauen und das gar nicht, so diese Empfehlung vielleicht gar nicht aussprechen würden. Und andersrum vielleicht bei vielen Coaches dann auch nicht so, wie du sagst es ja gerade, dann vielleicht denken, ja komm, krieg auch noch hin.
Ja, das ist genau das Thema, warum ich eben diese Coaching-Akademie gegründet habe, weil ich eher Coaches sehe, die sich dann doch fragen, ob sie das leisten können, aber sagen, naja gut, es gibt keine Therapieplätze, deswegen mache ich das, aber eher aus Mitmenschlichkeit. Oder die Coaches, die mit irgendwelchen Erfolgsversprechen oder Heilungsversprechen sagen, heile dein inneres Kind oder wenn du dich hier coachen lässt, bist du deinen emotionalen Missbrauch, narzisstischen Missbrauch, was auch immer, los. Und das ist natürlich einfach höchst unprofessionell. Und auf der anderen Seite sind, glaube ich, Psychotherapeuten ein bisschen kritisch, weil wir schon auch genau sehen, dass viele Coaches diesen Unterschied nicht erkennen und auch so ein bisschen denken, ja, das kann man schon machen so. Also was Psychotherapeuten machen, die arbeiten wirklich, gerade wenn es um Trauma geht, an einer offenen Seele. So wie so ein bisschen an einem offenen Herzen. Und das ist, selbst ich als ausgebildete Psychotherapeutin bin mit Trauma wirklich vorsichtig. Das ist, da kann man ganz viel aufmachen und wenn man irgendwie nicht den Raum hat, also ich bin da sehr gewissenhaft. Und manche Coaches sind das eben nicht. Und das ist eben dieser schmale Grat, bei dem mir dieser ethisch-moralische Anspruch so wichtig ist, wenn man coacht. Und das geht natürlich gut, wenn man diese Grenzen kennt und sie kommuniziert, also transparent ist. Aber das machen eben nicht so viele, aber ich will da gar nichts unterstellen. Ich glaube, dass da wirklich ganz viel Wissen fehlt.
Okay, wir sind jetzt schon mittendrin auch in diesem kritischen Blick darauf und deswegen wollten wir dich ja auch unbedingt hier haben, weil du halt eben beide Seiten so gut kennst. Also und du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, das ist ja durchaus auch ein berechtigter Vorwurf oder eine Kritik an der Coaching-Welt, dass es ja eigentlich keine klar definierten Parameter gibt oder so.
Nein.
Ne? Also jeder darf sich so nennen, glaube ich.
Jeder. Du darfst dich so nennen. Jeder. Jeder Mensch darf sich jetzt sofort Coach nennen. Das ist einfach ein völlig freier Begriff. Man braucht dafür keine Ausbildung. Es ist auch Berater, Beraterin. Das ist einfach ein freier Begriff. Der ist nicht geschützt.
Okay, und wie käme man da hin? Also, weil das ist ja gerade für die Menschen, die es in Anspruch nehmen wollen, natürlich echt ein wildes Feld. Also bei PsychotherapeutInnen weiß ich dann, was für eine Ausbildung dahinter steckt. das sagt jetzt auch nicht unbedingt darüber aus, ne, ob die es gut machen oder nicht. Nee. Das weiß man ja. In jedem Berufsfeld gibt es halt Menschen, die trotz Ausbildung, können die darin gut sein oder nicht. Aber zumindest gibt es eine Art von Verifikation,
ja,
so was diese Personen durchlaufen haben an Ausbildung. Wenn es das so im Coaching-Bereich gar nicht gibt, ist das ein erklärtes Ziel, was irgendwie im Raum steht? Gibt es da Bestrebungen, dass man dahin kommt und sagt, es braucht mehr Definition, es braucht mehr Abgrenzung? Man kommt vielleicht weg von dieser, jeder darf sich so nennen?
Ach, das ist irgendwie ein freier Markt. Das gibt da verschiedene Bereiche, die das zum Beispiel sehr ernst nehmen, wenn es um den Bereich, in den Störungsbereich geht und sagen so, wir müssen da eine Grenze finden. Es gibt Coaching-Verbände, ne, bei denen man sich anmelden kann, die auch immer wieder die Coaching-Akademien überprüfen. Es gibt natürlich dann solche, wie wir es sind bei Van Junge, die psychotherapeutisch geleitet sind und wir wissen ganz genau, wo die Grenze liegt. Aber es gibt einfach keine Regeln und dadurch gibt es auch keine Gesetze. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt so eine große Prio drauf ist, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Mhm. Also man muss schon selbst wirklich recherchieren. Mhm. Und eben vor allem eben vielleicht auch auf Zertifizierungen achten, ob das irgendwie was Staatliches ist oder was Anerkanntes ist, ob da Menschen hinten dran sind, denen man vertraut, ob irgendwie das Wertesystem auch passt. Also es ist leider ein nicht so durchschaubarer Wald an ganz vielen Informationen, der einen dann vielleicht auch eher so ermüden lässt. Und dann ist die Person oder die Coach, die am lautesten ruft, ist natürlich die erste, die da ist. Und die am lautesten sind meiner Erfahrung nach auch nicht unbedingt die professionellsten.
Ach man, Mist. Ich dachte jetzt, ich käme in 7 Schritten zum, keine Ahnung, zur Erleuchtung und zum Millionärsdasein. Habe ich neulich gelesen.
Ja. Das kannst du mal versuchen. Okay. Du wirst nicht reich, das kann ich dir sagen. Jemand anders aber.
Jemand anders, genau. Also letztlich eigentlich wie beim Gebrauchtwagenkauf. Man muss genau hingucken und sich die Mühe machen, irgendwie vernünftig zu recherchieren und vielleicht sich umzuhören, Informationen einzuholen. Was sind denn bei dir die Schwerpunkte? Also wie entscheidest du, was passt jetzt besser wohin und was sind dann da deine einzelnen Schwerpunkte?
Als Coach in meiner Arbeit, in meiner Praxis. Also die meisten kommen bei mir mit einer Coaching-Anfrage eher im Moment. Und da wäge ich sehr klar ab und mache auch in der ersten Stunde, also ich mache immer die ersten 20 Minuten kostenlos, um wirklich genau diese Frage zu klären, weil ich es eben wichtig finde, ob eben das auch matcht beidseitig, ne, ob man wirklich gut zusammenarbeiten kann und ob wirklich keine Diagnose vorliegt bezüglich dieser Themen, die die Person mitbringt. Und es kann schon durchaus sein, dass im Laufe des Coachings, es sind meistens nicht mehr als 6 bis 8 Sitzungen und sehr klar abgrenzbare Ziele. Das ist der große Unterschied auch zur Therapie. Ne, da kommt jemand hin und sagt so, oh, mir geht's nicht gut oder ich muss sogar als Therapeutin erfragen, was los ist, weil einfach so eine diffuse Schwere da ist oder Panikattacken. Und beim Coaching ist es eher so, ich muss meine Kommunikation verändern. Ich habe das Gefühl, ich habe da ein immer wieder auftretendes Muster und laufe immer wieder gegen diese gleiche gläserne Wand. Oder ich komme einfach nicht voran in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, ich stehe mir selbst im Weg. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein. Und Muster oder alte Glaubenssätze haben jetzt nicht unbedingt was mit einer Diagnose zu tun, ne? Sondern das sind Dinge, die kann man wirklich gut beschreiben und verändern. Und wenn das Ziel klar ist, also die Frage, woran würdest du denn in 3 oder nach 3 Sessions sehen, dass es dir besser geht? Ne, das ist zum Beispiel, oder damit erarbeitet man ein sehr klares Coaching-Ziel. Und damit habe ich einen Auftrag. Und als Therapeut oder Therapeutin habe ich erstmal den Auftrag, den die Patientin so abzuholen und gar nicht sofort die Zielklärung zu machen. Und das ist eben auch im Coaching ganz klar. In der ersten Session muss ziemlich klar sein, wo der Klient, die Klientin hin will.
Ich frage einfach mal, was machst du denn lieber?
Das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Was mir mehr Leichtigkeit und mehr Geschwindigkeit und mehr Power bringt, ist Coaching, weil es aber auch per Du ist und weil ich aus allen Methoden schöpfen kann und weil ich es auch mal online machen kann und weil ich halt unkonventionell und frei arbeiten kann. Und Therapie ist natürlich sehr reguliert, das ist ruhig, da arbeitet der Patient sehr viel mehr als ich. Also der muss mehr reden, wenn ich in der Therapie mehr arbeite als der Patient, die Patientin, dann ist irgendwas nicht richtig.
Das heißt, du führst eher die Person dahin, dass sie ein Erkenntnisgewinn für sich selber haben.
Genau. Und das ist sehr zurückhaltend. Und ich bin nicht so der zurückhaltende Typ. Ich bin sehr direktiv und sehr manchmal impulsiv. Ne? Wenn ich eine Idee habe, ich sage immer, wenn ich eine Idee habe, ist das meistens irgendein Impuls bei mir. Ich hebe dann den Finger. Bedeutet, du musst erstmal bei dir gucken, ob das passt. Also ne, das ist dann gleich so die Abgrenzungsfähigkeit lernen. So, wenn jemand was sagt, muss das nicht unbedingt mit dir zusammenhängen. Aber ich habe viel Erfahrung. Das heißt, es könnte sein. Und wir könnten ein Puzzleteil bekommen für irgendwie dein großes Puzzle. Aber hörst du erstmal an. Also so, ne, das geht in der Therapie geht das nicht. Ja. Das kann man nicht machen. Also von daher habe ich in der Therapie manche Störungsbilder, die ich wahnsinnig spannend finde und sehr empathisch bin. Das hat zum Beispiel, das hat auch mit meinem eigenen Leben zu tun. Das sind zum Beispiel bestimmte Ängste oder so, die man hat. So Lebenskrisen, bei denen man denkt, ich komme hier nie wieder raus und ich selbst an meinem Leben gelernt habe, dass ich rauskomme. Das ist natürlich auch total erfrischend oder auf der anderen Seite auch so haltgebend. Und das gibt mir Freude, wenn ich jemandem Halt geben kann, der wirklich in der tiefen Krise steckt. Und beim Coaching ist das natürlich diese andere Richtung. Ne? Ich gebe dem irgendwie eine Vision in der Zukunft, wo sie hin können. Und das ist eben auch ein anderes Tempo, eine andere Haltung, aber auch wirklich eine andere Methodik.
Mhm. Und dann aber wahrscheinlich trotzdem auch eine Gemeinsamkeit. Ne? Also unterschiedliche Methodiken, aber das, was da passiert mit Menschen, das ist ja dann vielleicht doch auch vergleichbar, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall ein inneres Wachsen, was bei Therapie, glaube ich, schmerzvoller sein kann, ne, wenn man da wirklich in den Schmerz reingeht. Das macht man im Coaching eigentlich nicht, weil es wirklich oberflächlicher ist. Mhm. Und es ist aber auch, na, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, weil ich halt eben auch als Therapeutin so ein bisschen coache. Ne? Also ich bin ja keine andere Person dann im Coaching. Ich glaube, meine Coachings sind trotzdem auch tief. So, also die knüpfen jetzt irgendwie nicht im Heute an, sondern da sind auch bestimmte Glaubenssätze, die mir früh oder die mir schnell bewusst werden, die aus der Kindheit kommen oder Prägung, die ich ins Hier und Jetzt hole und sage so, naja, guck mal, das war ja früher schon so. Ne? Das war ja offensichtlich dein Schutz früher. Wieso steht dir das heute im Weg? Ne? Und vielleicht ist das ein altes Gefühl, was du gar nicht neu irgendwie beschrieben hast. Das ist eher diese Coaching-Richtung. Also ich kann's gar nicht so genau trennen. Ich habe jetzt deine Ursprungsfrage vergessen,
Entschuldigung. Und ich bin so fasziniert davon, dir zuzuhören. Also die Gemeinsamkeit, also in welchem, dass du halt eben Menschen auf dem Weg begleitest, Erkenntnisse zu haben. Das ist ja dann vielleicht doch auch eine Gemeinsamkeit zwischen Therapie und Coaching.
Und das ist auch, glaube ich, was mich einfach wirklich selbst persönlich sehr glücklich macht. Jemandem nach einer Stunde oder 50 Minuten das Gefühl zu geben, es ist doch ein bisschen kontrollierbarer, als man denkt. Mhm. Es ist nicht alles total chaotisch und man hat nicht die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erleben. Und das macht mich wirklich persönlich sehr glücklich, weil ich die Welt manchmal selbst für sehr chaotisch halte und denke so, oh mein Gott, soll das alles hinführen? Aber wir können wirklich Werkzeuge erlernen, die natürlich auch für einen Coach, der eine gute Methodik gelernt hat, alle aus den verhaltenstherapeutischen Methoden kommen, die ich eben auch gelernt habe.
Ja, als du gerade erzählt hast, habe ich sofort Lust darauf bekommen, so das, was vielleicht in der Vergangenheit ein Schutzmechanismus war, der ist dann im Hier und Jetzt eben eher, dass es einen bremst oder ja, alte Glaubenssätze und so. Das klingt total interessant. Was glaubst du, also es hat ja wirklich einen Boom erlebt, so ja, der Coaching-Bereich. Was glaubst du, womit das zusammenhängt?
Ich habe vor allem in den letzten Jahren durch Corona auch ausgelöst, also so meine Gefühle oder auch meine Perspektive, ist dieser verlorene Halt, den wir vielleicht vorher mehr hatten, oder diesen globalen Kontrollverlust, den wir erlebt haben, hat schon dazu geführt, erstmal bei sich selbst irgendwie anzufangen und zu gucken, wie wir uns halten können. Und diese Krise hat dazu geführt, möglichst schnell was ändern zu wollen. Und da ist natürlich Coaching oder irgendwie auch unwissenschaftliche Coaching-Methoden sehr verführerisch. Ne? Wenn dir irgendjemand sagt, in 7 Schritten zu absoluter Zufriedenheit oder zum Glücklichsein oder zur perfekten Beziehung, ja, wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. Aber es ist total verführerisch, wenn man in einem Loch sitzt und denkt, ich komme hier nicht raus, dann nimmt man den ersten Strohhalm und da zahlt man auch Geld dafür. Aber ich glaube, genau so ist das entstanden, dass eben auch viele Menschen, die selbst eine Krise erlebt haben, sich sozusagen zu einem Coach by Life. Also ich habe ein Trauma gehabt, jetzt kann ich Trauma coachen. Gibt's ganz, ganz viel. Und das ist eben passiert, weil die gemerkt haben, naja, ich bin da rausgekommen, das kann ich den anderen auch erzählen, wie das funktioniert. Und das ist halt, also das sehe ich persönlich sehr kritisch, weil eben da wirklich, wie gesagt, diese offene Seele da ist und ein Trauma gleicht einfach nicht dem anderen. Es sind ganz andere Prägungen dabei. Aber dieses vermeintliche, und das ist eben auch aus dieser esoterischen Szene kommt, ne? Ob das jetzt unwissenschaftliche Methoden wie Human Design, ne? Oder Persönlichkeitsanalysen durch Astrologie oder, also es gibt ja NLP, es gibt ja tausend Dinge, die da irgendwie aufgeploppt sind, von denen man denkt, so wieso, das ist doch wissenschaftlich und Astrologie ist doch eine Wissenschaft. Ja, aber Persönlichkeitsstrukturen durch astrologische, keine Ahnung was, ist natürlich nicht wissenschaftlich. Und Human Design ist auch eine Erfindung von einer Person. Das ist nicht wissenschaftlich geprüft. Und das ist eben da auch wieder dieser Unterschied zwischen Coaches, die ethisch, moralisch und wissenschaftlich basiert arbeiten. Richtiges Coaching hat Methoden aus evidenzbasierten Methoden aus der Verhaltenstherapie, aus der positiven Psychologie wahnsinnig gut erforscht oder Acceptance and Commitment Therapy wahnsinnig gut erforscht. Und da gibt's einen Methodentopf, da kann man ganz transparent sagen, da ist die Quelle, das kann man nachlesen und da kann man auch verstehen, wie sich sowas entwickelt hat. Und das kann man zum Beispiel bei Human Design nicht wirklich. Mhm. Ja, und bei Astrologie auch nicht wirklich. Und man denkt so, okay, das sind vielleicht ein paar Parallelen. Und wenn das in jeder Zeitschrift steht, wird das auch irgendwie stimmen. Ist aber nicht so.
Okay, verstehe. Und steckt da auch eine Gefahr drin, in dem Sinne, dass das natürlich, also da schwingt ja so ein bisschen so Selbstoptimierung mit drin, was im positiven Sinne, also wenn ich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich sage so, oh ja, da behindern mich alte Glaubenssätze oder da habe ich das Gefühl, ich komme immer wieder an den gleichen Punkt in meinem Leben, dann ist es natürlich, da will ich mir irgendwie mich von Sperren befreien. Manchmal schwingt da aber auch so ein bisschen mit, aber wir müssen alle immer noch besser werden, so ja. Dieses Leistungsding. Wie schaust du denn da drauf?
Das ist natürlich auf der einen Seite auch dieser Perfektionismus von ich bin nicht gut genug. Ich muss immer besser werden, ich muss mich mit Dingen im Außen versorgen, anstatt vielleicht wirklich mal so an den Schmerz zu gehen und vielleicht auch an die eigene Verletzlichkeit, dass wir nicht perfekt sind. Und das sind Themen, und jeder hat eine Phase. Also ich will eben auch gar nicht sagen, dass für eine bestimmte Person Human Design oder so nicht für eine Phase gut ist, aber das greift eben auch nicht da an, wo es angreifen. Also es hilft dir wahrscheinlich auch, wenn du 10 Tage lang jeden Morgen vorm Spiegel stehst und sagst, heute ist ein schöner Tag oder ich bin glücklich oder ich finde mich schön. Ja, es macht was mit deinem Gehirn, ist aber auch nach 12 Tagen wieder weg. Ja, und das ist schon dieser Unterschied zwischen einer wirklich evidenzbasierten Methodik, die hilft, und Dingen, die man mal machen kann, die auch kurzfristig helfen.
Okay, und kannst du das dann identifizieren bei Menschen, die kommen, wo du dann sagen kannst, irgendwie so, du, das, was du hier erwartest, das ist illusorisch? Also ja. Das oft. Muss man den Leuten ja dann auch sagen, oft. Ne?
Ja,
also
sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Ne? Wenn jemand zum Coaching kommt, dann muss ich schon sagen, also das Thema muss wirklich therapeutisch behandelt werden. Das reicht nicht, dass wir uns einmal im Monat sehen, sondern das muss wöchentlich wirklich behandelt werden. Es ist sozusagen dann deine Entscheidung, ob du das tust oder nicht, aber ich kann nicht so unprofessionell sein und darüber hinweggehen. Mhm. Ich kann irgendwie schon sagen, du, wenn du irgendwie das Thema da hast, dann können wir das für 2, 3 Sessions irgendwie mal angucken im Coaching. Aber wir kriegen dich nicht auf ein Zufriedenheitslevel, wenn du eigentlich irgendwie wirklich ein Trauma hast oder einfach alte, unverarbeitete Themen, die mit Bindungsthemen zu tun haben oder so. Ne? Also ich bringe niemanden in 5 Sessions zu einer Beziehungsfähigkeit. Wird nicht funktionieren. Und das ist aber auch, glaube ich, ein Erfahrungswert, den ich eher aus meiner therapeutischen Arbeit mitgenommen habe. Wirklich zu erkennen, da möchte sich jemand optimieren. Da ist eher die Frage, ist das kurzfristig jemanden dahin bringen, dass der eine Deadline erreicht oder dass der ein Vorstellungsgespräch hat oder einen Job bekommt? Ja, Coaching. Wenn er aber sagt, oder wenn er so über seine Grenzen hinausgeht und sagt, ne, ich möchte jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und ganz lieblos mit sich wird, also so eine Optimierungsstrenge, ne, es gibt eben dieses Klischee von männlichen Geschäftsführenden oder ne, die so wahnsinnig streng sind, die täglich joggen gehen, die dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ganz wenig essen oder auch gar nicht essen, auch ganz wenig schlafen und dann irgendwie im Urlaub auch noch krasse Sachen machen oder auch gar keinen Urlaub machen, weil sie denken, das gehört so dazu. Sowas sieht man bei mir nicht im Coaching. Das ist nämlich wirklich kein Coaching. Die würden auch, glaube ich, eher keine Therapie machen, aber die sind bei mir einfach nicht richtig. Das ist, finde ich, ist so ein Verschleiß, den ich da mit bearbeiten würde und irgendwie auch legitimieren würde. Und da fände ich mich unmoralisch.
Mhm. Ja, ich hätte es nämlich auch gedacht, alles was hilft, quasi mich zu mir selber zu führen und Erkenntnisse über mich zu gewinnen, würde ich so mitgehen. So, wenn es nur darum geht, halt praktisch mehr Leistung zu bringen oder in einem Bereich besser zu funktionieren oder so, da wäre ich dann irgendwie immer skeptisch.
Ja, ich habe dann noch so einen ganz spannenden Insight. Ich habe häufig, das ist gar kein Klischee, ich kann nur aus meiner Praxis sprechen, ich habe häufig sehr erfolgreiche Gründer, Gründerinnen oder Geschäftsführende, die eher so dann narzisstische Akzentuierungen haben und sich optimieren wollen. Ne? Das heißt eigentlich sagen, naja, die anderen müssen sich ändern. Ich bin im falschen Umfeld. Also eigentlich sozusagen immer das Thema vermeiden. Und das ist dann, finde ich, auch mein Job, das wirklich auch anzusprechen. Also ich würde denen nicht sagen, das steht Narzissmus im Raum, sondern ich würde das Motiv ganz deutlich hinterfragen, warum man, die suchen dann auch keine Hilfe, ne, sondern sagen auch ganz klar, ich brauche einen Sparringspartner oder ich brauche irgendwie jemanden, was im Coaching ja auch natürlich okay ist. Aber da geht es wirklich darum, so eine, wie sage ich, wasch mich, aber mach mich nicht nass, Mentalität zu haben. So, ne, ich will irgendwie was konsumieren, aber ich möchte gar nicht an mir arbeiten. Und das ist eben auch sowas wie, es gibt in einem richtigen Coaching keine Pillen, ne, die dir geben, die du nehmen musst, sondern es gibt wirklich ein emotionales Mitwachsen, was dich wirklich langfristig zufriedener macht.
Würdest du, oder begegnen dir denn auch Leute, die vielleicht nach einem Coaching fragen, weil sie sich nicht trauen, Therapie in Anspruch zu nehmen? Also
ja.
Oder? Also, weil so habe ich es auch eine Zeit lang wahrgenommen, dass das halt so viele Menschen, wo ich dachte, Mensch, ich glaube, eine Therapie würde dir helfen, dass sie dann Coaching gemacht haben. Und das hat sich irgendwie fresher angehört. Das ging ihnen scheinbar, es fiel ihnen leichter, das in Anspruch zu nehmen.
Absolut. Das ist jetzt gerade in Berlin extrem zurückgegangen, weil Coaching und Therapie, glaube ich, also es ist völlig okay, Therapie zu machen und die meisten kommunizieren das auch irgendwie öffentlich, dass sie eine Therapeutin haben und dass sie das auch wichtig finden. Aber ich habe immer mal wieder Menschen, die jetzt nicht unbedingt aus Berlin kommen, die ein Coaching wollen, denen ich dann häufig auch in den ersten 20 Minuten, die kostenlos sind, sage, das hier ist wirklich kein Coaching-Thema, sondern das gehört in die Therapie, die aufstehen und gehen. Die sagen, ich brauche keine Therapie, ich bin doch nicht verrückt. Ich habe doch keine Störung. Ich bin doch nicht gestört. Und dann versuche ich die natürlich irgendwie nochmal so zurückzuholen und sage so, darum geht's nicht. Und dann schenke ich denen meistens auch die erste volle Stunde, einfach um denen auch nicht das Gefühl zu geben, dass ich sie bewerten wollte oder abwerten wollte, ne, sondern dass es völlig okay ist und dass wir alle irgendwelche Themen haben, ne, dass das keine Schwäche ist, Therapie zu machen, sondern dass man mit einem Knie, das jetzt nicht irgendwie 3 Wochen wehtut, sondern schon irgendwie 3 Monate wirklich zu einem Arzt gehen sollte und nicht zu einem Handaufleger.
Ja, ist natürlich so ein bisschen bitter zu hören, weil das ist ja das, was uns bei Freunde fürs Leben hier auch eben beschäftigt, die Entstigmatisierung und dann halt aber eben zu hören, dass selbst, wie soll ich sagen, also in einer aufgeklärten Welt und in Berlin und so weiter, dann trotzdem diese Vorbehalte dann immer noch existieren, dass Menschen sagen...
Was auch dabei spannend ist, ich habe natürlich auch viele KollegInnen, die keinen psychotherapeutischen Background haben, die kommen nicht zu denen. Die kommen schon zu mir, weil ich psychotherapeutischen Background habe. Es gibt da jetzt keine signifikante Studie, aber das finde ich schon auch interessant, dass da vielleicht irgendwie im Hinterköpfchen schon noch so eine Instanz ist, die sagt so, na, vielleicht überprüfe ich das mal von einer Person, die beides kann.
Ja. Ja, vielleicht. Und um das hier nochmal klarzustellen, nicht, dass ich das jetzt als Trick etabliert, dass man sich da bei dir hinsetzt und dann sagt, oh nein, ich brauche aber gar keine Therapie, hihi, und jetzt schenkt sie mir die erste Stunde.
Ich glaube, ich merke das.
Okay, sehr gut. Gute Chance, die Leute.
Ach, weißt du, und wenn sie dann draus lernen, ist ja auch okay, aber das kommt wirklich selten vor.
Ich weiß, dass es natürlich ein total diverses Feld ist, aber kannst du ein bisschen erzählen, was sind das, also ohne Namen zu nennen, was für Menschen kommen zu dir? Also klar, das ist jetzt eine riesige Bandbreite, aber kannst du eine Entwicklung feststellen oder so, so Schwerpunkte?
Ja, ich kann jetzt gerade in den letzten, sagen wir mal, 12, 13 Jahren eine enorme Entwicklung feststellen. Und zwar eine sehr freudige, dass ich mittlerweile, glaube ich, 70% Männer habe und nur noch 30% Frauen. Und das war vor drei Jahren auf jeden Fall andersrum. Ich habe so viel mehr männliche Klienten, also auch vor allem die Anfrage. Und bedeutet eben, da ist auch einfach eine Verletzbarkeit möglich. Und eben, das ist, darf irgendwie mehr gefühlt werden. Was spannend ist, ist, dass nach Corona die Leute sehr viel jünger geworden sind. Also da kommen viele, oder ich kriege viele Anfragen schon so Mitte 20, die wirklich Ängste haben, also wirklich in den therapeutischen Bereich gehen, weil sie sich von der Welt so ein bisschen erschlagen fühlen, Zukunftsängste haben oder auch vor lauter Angebot gar nicht wissen, was sie machen sollen. Das dann vor allem im Coaching-Bereich, also ne, gerade so jobmäßig, die haben die Möglichkeit, alles zu tun, aber gar nicht das Gefühl, sich irgendwo gut zu fühlen oder sicher zu fühlen. Das ist eine Überforderung. Ich habe viele Männer zwischen 38 und Ende 40, die ihre Beziehungsfähigkeit hinterfragen wollen, die Lebensmodelle hinterfragen wollen, die alte Themen angucken wollen. Das ist total spannend. Die ihre Beziehung zu ihren Eltern verstehen wollen. Also wahnsinnig spannend.
Aber ja,
alle Richtungen, also wirklich alle Richtungen. Frauen natürlich irgendwie auch. Bei Frauen geht es leider in der letzten Zeit häufig darum, dass sie sehr mit dem Patriarchat zu kämpfen haben. Also vor allem im Coaching mit Chefs oder Chefinnen, die auch patriarchal führen. Viel Themen narzisstischer Missbrauch, also wirklich auch emotionale Gewalt. Oder Menschen, die vielleicht auch durch Social Media verstehen, dass die Vergangenheit vielleicht doch nicht so schön war, wie sie sich das immer ausgemalt haben.
Manchmal nicht mal die Gegenwart.
Ja.
Das klingt ja erstmal echt total super. Also, weil es klingt nach einer Lust auf Erkenntnisgewinn.
Ja, absolut. Das ist wirklich ein starker Trend.
Wie erklärst du dir das?
Also ich vermute einerseits eben dadurch, dass in der Corona-Zeit diese Hilflosigkeit oder diese Weltemotionskrise Menschen dazu gebracht hat, sich in dem Stillstand anders zu spüren und zu merken, Mist, ich möchte mein Leben in die Hand nehmen und selbst Verantwortung tragen und was verändern. Und auf der anderen Seite natürlich auch die immer mehr steigende Geschwindigkeit dieser Gesellschaft, ne? Der Druck, der Leistungsdruck, die eigenen Ansprüche. Und eben die Angst, darin unterzugehen.
Jetzt ist der Zustand natürlich das eine. Der Umgang damit ist ja dann einfach schon mal der erste auch durchaus große Schritt. Ne? Also ich hatte ein Gespräch mit Dr. Thomas Bergner, der das Buch geschrieben hat, German Burnout. Mhm. Und der hat so eine These, dass wir einen kollektiven Burnout sozusagen erfahren, führt es auch wirklich weit in die Geschichte oder relativ weit in die Geschichte zurück und eben auch Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, deswegen explizit spannend. In Deutschland. Genau, echt wirklich spannendes Thema. Und ich habe, glaube ich, auch kaum eine Person im Umfeld, die nicht sagt, boah, ist das krass gerade alles und das irgendwie wirklich auch als Belastung empfindet und gleichzeitig trotzdem dann loszugehen und zu sagen, ja gut, dann muss ich da mich dem Thema jetzt irgendwie annehmen und was tun, das ist ja schon... Das gelingt auch nicht allen. Deswegen finde ich das beachtlich.
Das stimmt. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass die Generation, die sich jetzt Mitte 20 bis Mitte 50 bewegen, auch schon das Gefühl haben, dass sie die Generation, die davor liegen, verändern können. Also nicht die Generation verändern können, sondern eben dieses Untherapierte, diese Traumata, also so diese Kette durchbrechen können von transgenerationaler Weitergabe auch von Traumatisierung. Ne? Also diese Fähigkeit und vielleicht auch Resilienz und diesen Mut, da reinzugucken, um diesen Teil von Weggucken zu beenden.
Ja, okay. Und du hast vorhin so erwähnt, das sind durchaus dann Dinge, die man so in 8 bis 10 Sessions auch effizient angehen kann. Oder
im Coaching.
Effektiv, ja. Im Coaching.
Ja.
Wie ist es bei der Therapie?
Also Therapie sollte auf jeden Fall mit viel mehr Raum und viel mehr Zeit passieren, weil die Wunden müssen wirklich verarztet werden. Also da ist, das ist mit einem Pflaster nicht möglich, sondern da geht es wirklich darum, eine Verbindung herzustellen. Also dieses, allein immer diesen Raum zu schaffen, dass vertrauensvoll auch Verletzungen gezeigt werden können. Und das ist im Coaching natürlich nicht so, weil es da eben nicht um tiefe Wunden geht, sondern eigentlich um dieses Gefühl, ich möchte besser mit mir umgehen, ich möchte liebevoller mit mir sein. Und da ist ja schon eben dieses Fundament von, ich kann mich selbst verarzten, erstmal da.
Und ist es dann auch nachhaltiger?
Coaching oder Therapie?
Die Therapie, also weil du vorhin auch so meintest, man ist jetzt nicht, dass das Coaching irgendwie zwangsweise total shallow ist oder so, natürlich nicht, aber das klingt ja schon irgendwie nach dass Therapie sich anderer Themen annimmt, auch vielleicht nochmal mehr an Wurzeln rangeht,
ja.
Und dadurch dann auch weiter trägt in der Nachhaltigkeit?
Ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen, denn bei Therapie ist der Leidensdruck einfach ein anderer. Mhm. Also es ist wirklich eine andere Thematik. Es sind wahrscheinlich oberflächlichere, kleinere Themen im Coaching, greifbarere. Bedeutet aber auch, da liegt jetzt keine psychische Störung vor, die erstmal behandelt werden muss. Also das sind wirklich verschiedene Säulen letztendlich. Ja. Also das kann man gar nicht so vergleichen. Ich finde es aber manchmal sinnvoll, dass man Therapie und Coaching auch gleichzeitig machen kann, weil es wirklich verschiedene Themen sind. Also ich kann für Zufriedenheit und Kommunikation und bestimmte Dynamiken im Job oder in der Beziehung kann ich irgendwie auch in einem Coaching oder im Paar-Coaching zum Beispiel behandeln und die alten Geschichten mit meinen Eltern in der Therapie.
Mhm.
Ja, also ich finde, das schließt sich nicht aus, muss aber immer mit dem Therapeuten Rücksprache gehalten werden, weil manche das nicht so gut finden.
Ja, klingt natürlich auch super interessant, mit dir da eine Person zu haben, wo man quasi, wenn man sich auch unsicher ist, hingehen kann und sagen kann, okay, wie ordnest du das ein? Wir haben hier in dem Podcast viel Menschen zu sitzen, die Dinge auf die Beine gestellt haben, die gegründet haben, die Vereine, Organisationen aus einem persönlichen Erleben und aus einem persönlichen Bedürfnis heraus initiiert haben. Die Van Junge Akademie, wie ist es dazu gekommen? Was waren deine Motivation, das zu machen und was macht ihr da eigentlich genau?
Also die Motivation war eine enorme Genervtheit von diesem Coaching-Markt, dass ich auch immer wieder Coaches, also Klienten bei mir hatte, die ein Coaching bei jemandem gemacht haben. Ich dachte, was ist denn da passiert? Also das ist, kann ich gar nicht verstehen und das war auch einfach nicht hilfreich. Oder die haben dann irgendwelche Kurse gemacht, die wahnsinnig teuer waren und denen ging es eigentlich danach schlechter als davor. Und ich habe natürlich irgendwie auch gesehen, was da auf Instagram mir ständig da in meine Timeline gespielt wird. Ich denke so, was? Also, und dann eben auch dieses Ungerechtigkeitsgefühl, dass da Menschen ethisch und moralisch nicht gut mit Menschen, die Hilfe brauchen oder wünschen, nicht gut damit umgehen, also nicht gewissenhaft. Und da dieser Gedanke ist bei mir schon 5 Jahre gereift oder so. Und dann habe ich eine befreundete Kollegin, die ein ähnliches Gefühl hat, habe ich mit der irgendwie bei einem Essen darüber gesprochen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das. So. Und das klingt jetzt natürlich super easy. Es lag natürlich, wir haben da 1,5 Jahre Vorarbeit geleistet und es ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, als man so denkt. Aber Schritt für Schritt ist das eben dann so entstanden, dass wir eben auch tolle Expertinnen gefunden haben und auch gesagt haben, das sind gar nicht wir beide, die das wirklich alles machen wollen, sondern wir haben für jeden Workshop und jedes Webinar eine Person, die wirklich Expertin in diesem Bereich ist. Das denken ja auch irgendwie viele Coaches können dann, also jemand, der eine Ausbildung macht, kann dann irgendwie alles. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe zum Beispiel, wir haben einen Kurs über Marketing, habe ich gar keine Ahnung. Also sollte ich vielleicht, aber habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und das finden wir auch wichtig, ne, dass wir da verschiedene Vorbilder eben auch als Lehrende mit drin haben, weil auch die Form, wie ich coache oder wie Angelika, meine Co-Founderin, coacht, das ist auf jeden Fall wissenschaftlich so fundiert, aber muss ja nicht auf alle passen.
Mhm.
Und das ist irgendwie so unser Ansatz, dass wir uns wirklich sehr distanzieren von esoterischen Ansätzen. Uns ist die wissenschaftliche Fundierung wahnsinnig wichtig. Also wir gucken, dass das alles nachweisbar ist, dass jede Methode ganz klar evidenzbasiert ist. Uns ist wichtig, dass wir ganz transparent sind. Na, also auch von uns und dass die Leute, die wir jetzt zum Beispiel in unserem Jahrgang haben, die sind so anspruchsvoll in ihrer Moral, dass wir so glücklich waren, dass das so eine schöne Gruppe ist, die da miteinander wächst. Und das erfüllt uns natürlich auch sehr. Also das ist schon ein großes Herzensprojekt, da Menschen auszubilden, die eben auch so eine Haltung in diese Haltung dieser Coaching-Welt gegenüber haben, dass sie ordentlich arbeiten oder zumindest wissen, was die Grundlage dessen ist. Und jeder entwickelt dann so seine Richtung, genauso wie ich. Ich mache manchmal auch Dinge, wo ich denke so, ich habe das Gefühl, jetzt das ist hier irgendwie zu steif, wir gehen jetzt mal raus. So, ne? Mhm. Das ist jetzt nicht konventionell. Dürfte ich in der Therapie nicht, wenn ich mich an diese Regeln halten würde. Aber so diese Methodenvielfalt und dieses Gefühl, aus einem Topf schöpfen zu können, um es dem Klienten oder dem Coachee besonders wohl zu machen und besonders gut zu machen und dann so eine Leichtigkeit darin zu finden, ist, glaube ich, eine Kunst. Mhm. Und das ist, glaube ich, so unser Antreiber.
Okay, das heißt, ihr wirkt daran mit, dass eben einfach auch die Coaching-Welt dann einfach qualitativ besser wird.
Genau.
Und ein Aufruf dazu, Leute, wenn ihr das anbietet, dann macht das richtig.
Ja, oder macht Weiterbildungen zumindest. Das gibt es ja irgendwie auch, dass man Weiterbildungen machen kann. Denn es ist wirklich eine Arbeit, die auch viel kaputt machen kann. Also das Leben ist irgendwie so wertvoll und wenn man da irgendwie nicht gewissenhaft mit umgeht, also ich bin da vielleicht auch sehr moralisch, aber ich habe da einfach einen hohen Anspruch.
Ja, find ich auch richtig so. Da vertrauen sich ja Menschen dir an oder euch an und das, da geht schon eine Verantwortung mit einher, würde ich jetzt auch sagen. Hast du das Gefühl, dass man da auch Leute abholt, die vielleicht, also das ist ja auch erstmal ein Erkenntnisgewinn, ne? Wenn ich vielleicht aus Interesse in diesen Bereich reingegangen bin und dann dem Irrglauben aufsetze, ich könnte nach einer 3 Wochen Ausbildung als Coach irgendwie aktiv werden oder so. Kommt ihr an diese Leute ran?
Also diese Leute bewerben sich gar nicht bei uns. Mhm. Das ist auch ganz interessant. Wir haben jetzt gerade in dem Jahrgang viele Menschen, die auch aus sozialen Berufen kommen, nicht nur, aber die sich wirklich für menschliches Verhalten interessieren und für die Veränderung. Wir hatten 1-2 Bewerbungen von Menschen, von denen wir sehr klar, sehr, sehr klar und sehr früh beide, also Angelika und ich, gesagt haben, das passt nicht, ne, weil da eben auch eher so ein Guru-Vibe war.
Okay.
Und das ist auch das Gefühl, also ein Coach muss nicht über dem Coachee stehen. So, ne? Bei uns funktioniert das auf Augenhöhe. Wir wollen die Person da abholen, wo sie stehen. Und nicht irgendwie ein Guru sein, die angebetet wird und irgendwie das tut, was man von ihr verlangt oder was die Person, der die Guru für richtig hält. Ja. Muss sich schon richtig anfühlen. Von daher, glaube ich, sprechen wir schon Menschen an, die da eine ähnliche Haltung haben. Das ist echt spannend.
Mhm. Ich stelle mir das übrigens schwierig vor, nochmal mit einem Blick auf Coachee, sagst du, ne? Klient oder Coachee. Mit Blick auf diese Menschen, die da kommen, wie gehst du denn damit um, wenn da Menschen dabei sind, die eigentlich so ein bisschen wie eine Anleitung haben wollen und dann so, oh, das muss ich mir aufschreiben und dann praktisch wie so ein Lehrbuch verfolgen, weil eigentlich geht's natürlich darum, über den Erkenntnisgewinn es wirklich zu verinnerlichen und einfach zu, nicht nur das Erlernte abzuarbeiten, sondern es wirklich zu fühlen.
Ja, das ist total spannend, aber ich glaube, das ist auch ein Prozess. Also dieses Erlernen oder sich erstmal in was reinfühlen, funktioniert ja meistens auch erstmal kognitiv. Ich muss erst was verstehen oder für sinnhaft empfinden oder irgendwie inspiriert sein, um ins Fühlen zu kommen. Mhm. Also fühlen bedeutet ja wirklich, das ist drin. Mhm. Und verstehen ist irgendwas, was von außen kommt, erstmal sacken lassen. Also es gibt viele, die sagen so, oh, den Satz muss ich mir aufschreiben, der klingt total stimmig. Und ich denke so, ja super, schreib auf. Mhm. Na, und dann geht es aber darum, dass die den Satz wirklich fühlen lernen. Und darauf achte ich natürlich sehr.
Ja, toll. Toll, Leute in so einem Prozess begleiten zu können. Also ich hoffe, dass es toll ist und Wahrscheinlich gibt es dann auch schwierige Fälle, oder?
Was vielleicht irgendwie auch gerade ganz spannend sind, unsere Auszubildenden kommen gerade in den in dieses Zeitfenster, wo sie kostenlos Coachings anbieten. Das heißt, wenn irgendjemand da draußen das Gefühl hat, 3 kostenlose Coaching-Sessions machen zu wollen, können die auf jeden Fall auf die Website vanjunge.com und sich da anmelden und einfach mal gucken, wie sich das so anfühlt.
Voll gut, wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn das so mit den Kosten? Das ist ja auch halt natürlich irgendwie ein wichtiger Faktor.
Ja.
Auch übrigens in Bezug auf, also Blicktherapie und Coaching. Also Therapie, kann zum Hausarzt gehen, ich kann mir das verschreiben lassen und dann wird es von der Kasse auch weitestgehend übernommen.
Wenn du einen Platz kriegst, ja.
Wenn du einen Platz kriegst, genau. Coaching ist eine Privatleistung.
Ist eine absolute Privatleistung, weil aber auch keine Krankheit vorliegt, mhm. Keine Diagnose. Das heißt, es ist wirklich keine Leistung der Krankenkasse. Mhm. Und da gibt es keinen Deckel. Also es auch gerade bei die, es gibt Coaches, die da ihre Pakete für, keine Ahnung, 5.000 bis 20.000 Euro verkaufen und du weißt gar nicht, was du hast und zahlst das sofort. Wäre ich immer ganz, ganz vorsichtig. Ich würde nie sowas im Paket kaufen. Ich würde bei den, also das geht von Anfängern, die vielleicht irgendwie bei, keine Ahnung, 100 Euro, 80 Euro anfangen, bis zu Profis, die 500, 600 Euro auch die Stunde nehmen. Ich mache das persönlich so, dass ich das einkommensabhängig mache. Ja, bei mir ist es meistens so, dass auch Firmen zahlen, weil die mich irgendwie für so mentale Gesundheit buchen. Ich finde es professionell wirklich auch so ein bisschen auf die Bedürfnisse des Coaches zu achten. Ne? Also wenn da jemand irgendwie nur 3 Sessions braucht oder jemand, der sagt so, das ist ein Thema oder ich möchte das über die nächsten 3 Jahre machen, finde ich es immer gut, wenn man das kann, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt und auch da auf Augenhöhe schaut, was möglich ist. Und es ist natürlich auch Angebot und Nachfrage. Ne? Also es gibt keinen Preisdeckel. Das ist nicht reguliert.
Ach, aber ich finde es ja sympathisch, auch darauf zu gucken. Also wer sitzt mir da gegenüber? Und ist das eine, weiß ich nicht, ist das eine Arbeitnehmerin, die mit den patriarchalen Strukturen in ihrem Unternehmen einen Umgang finden möchte oder so? Oder ist das ein Arbeitgeber, der zu dir kommt, um noch mehr Mitarbeitende zu knechten.
Genau. Die dürfen 800 Euro die Stunde zahlen.
Fair enough. Ja. Finde ich ein gutes Modell. Miriam, total interessant. Also mir hat es jetzt nochmal sehr geholfen, das mehr zu differenzieren zu können oder wo sind eigentlich halt irgendwie so die Übergänge und das mehr identifizieren zu können. Was sind die Ansätze? Wo gehört man hin? Und ich danke dir auch dafür, dass du dich der Sache so produktiv annimmst. Also diesem auch ein Missstand oder ne, du hast es ja beschrieben, dass du darauf schaust auf den Pferd und denkst so, ey Leute, so kann das nicht bleiben, das kann nicht sein. Und da einen guten Weg gefunden hast, damit umzugehen. Okay, da muss man bessere Alternativen anbieten, da muss man Bewusstsein schaffen und das Gute darin mehr zum Vorschein bringen.
Genau, also ich finde, in bestimmten Phasen ist natürlich irgendwie das, was hilft, das Richtige. Aber ich finde, über den Tellerrand da hinaus zu gucken und wirklich zu gucken, ist das nur gerade ein Gefühl, was auch irgendwie so ein bisschen deckelt, weil es mir kurzfristig hilft, oder möchte ich langfristig wirklich bei mir aufräumen? Und das bedarf natürlich irgendwie auch ein bisschen mehr tieferer und längerfristiger Arbeit.
Okay, also wie gesagt, mir hast du auf jeden Fall nochmal sehr Lust gemacht, da auch an Dinge ranzugehen und es ist ja immer eine Frage von Ressourcen, es ist ja auch, man durchläuft ja auch so Phasen, wo man vielleicht für Dinge Kraft hat und wo man dann in anderen Phasen sagt so,
absolut.
Nee, jetzt gerade brauche ich irgendwie was anderes, jetzt will ich mir nur Gutes tun,
absolut,
was mich entspannt und jetzt habe ich wieder die Kraft geschöpft, um Sachen anzugehen.
Na, eben wie du eben zu Beginn auch sagtest, ne, diese Nachsichtigkeit, ne, dieses, nee, ich brauche jetzt kein großes Wachstum, sondern einfach eher diese Sanftheit mir gegenüber. Und das bedeutet vielleicht auch mal, mich nicht ständig zu hinterfragen oder zu kritisieren oder zu sagen, oh, oder so einen Fokus auf schief liegende Muster zu legen, sondern zu sagen, so, ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Ist jetzt auch mal gut.
Ja, darf man sich auch gönnen. Richtig. Miriam, hörst du gerne Musik?
Ja, sehr gerne. Musik holt mich total ab.
Okay, sehr gut. Hast du uns womöglich ein Lied mitgebracht für unsere Kopfsalat-Songs-Playlist?
Vielleicht. Ich hatte sogar mehrere, habe mich aber tatsächlich für einen Song entschieden, den ich wahnsinnig liebe. Der heißt Weg von Bye Bye zusammengeschrieben. Die sind überhaupt nicht bekannt. Das sind so A Cappella-Jungs, mittlerweile Männer, irgendwie aus Leipzig, glaube ich, die wahnsinnig schöne Harmonien und Akkorde spielen, Gitarre und Klavier und Schlagzeug. Und dieser Song ist für mich ein Song, den ich regelmäßig, als ich früher, da habe ich noch studiert, in Holland im Sommer irgendwie 2-3 Wochen im Urlaub war und auf dem Deich gelaufen bin. Da weht irgendwie der Wind, man hat so einen freien Blick übers Meer und dieser Song, die sagt so, ja, einfach mal weg. So dieses, es ist auch völlig okay, einfach mal weg zu sein. Ich bin dann mal weg. Ne, aber gar nicht für immer, sondern ich brauche gerade Raum für mich. Und dieser Song, wenn ich den höre, ist es in dem Moment, ist dieses, ja, genau, ich bin jetzt einfach mal weg. Ob ich räumlich weg bin oder nur geistig weg bin, ist egal, aber ich bin wirklich in dem Moment entspannter.
Oh, wie schön. Ja, es ist so toll.
Das ganze Album ist toll.
Wenn die nicht so bekannt sind, wie bist du auf die aufmerksam geworden?
Ein Freund von mir, ein sehr enger Freund, der aus Leipzig kommt, der hat mir die damals, als ich ihn besucht habe, vorgespielt. Und seitdem sind das so unsere Songs. Das ist, keine Ahnung, das ist bestimmt schon 15, 20 Jahre her. Und seitdem begleiten die mich.
Okay. Und jetzt gehen die durch die Decke, jetzt wo sie bei uns auf der Playlist sind.
Absolut, die werden jetzt richtig bekannt.
Genau. So, dann packe ich auch noch einen Song auf die Playlist. Und zwar ist es diesmal Little Sims. Eine britische Künstlerin, Musikerin, Rapperin, die, glaube ich, auch gerade ein neues Album raus hat. Und die meines Wissens erste Single von diesem Album heißt Fui, frei. Und es ist ein Song, der mir einfach einen sehr guten, gerade passenden Sommer-Vibe gibt. Und der Text ist so wunderbar hoffnungsvoll. Fui, sie hofft, dass die Liebe uns frei macht. Und da stimme ich zu. Das hoffe ich auch. Vielen Dank nochmal.
Super gerne. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Danke für deine sehr konkreten Fragen, die mir auch wirklich das Gefühl geben, dass du da richtig dabei bist im Thema. Deine Präsenz ist für mich sehr wohltuend.
Schön, das freut mich total. Ja, ich bin neugierig. Also ich will das dann noch wissen. Das ist toll an dem Podcast hier. Das sind alles Themen, die ich auch für sehr wichtig betrachte. Auf jeden Fall. Miriam, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.